Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zu meinem kleinen Podcast Gary to Go. Ich hoffe, wo immer ihr auch gerade seid, ihr sitzt entspannt und habt Zeit und Lust, meinen kleinen Geschichten zu folgen. Heute bin ich nicht allein. Heute habe ich mir Verstärkung geholt. Und es ist niemand Geringeres als mein Vater. Das hat natürlich einen besonderen Grund. Ich bin zwar ein Papamädchen, das heißt allerdings nicht, dass ich nichts hinkriege ohne meinen Papa, es sei denn, es geht um meinen Glauben. Denn da musste ich tatsächlich feststellen, dass ich nicht nur semiprofessionell, also quasi tatsächlich nicht nur semiprofessionell, sondern nichtssagend durch die Weltgeschichte tingle, was ich vor dem Gespräch mit meinem Vater gar nicht wusste. Ne? Ich dachte, ich bin voll der Pro, was meinen Glauben angeht, bis ich gemerkt habe, ich habe eigentlich null Ahnung. Ja? Wie habe ich das gemerkt? Das habe ich gemerkt, indem ihr mir Fragen gestellt habt, wo ich tatsächlich an meine Grenzen gestoßen bin. Ziemlich schnell sogar. Und gemerkt habe, okay, nicht nur für euch, sondern auch für mich selbst wäre es mal interessant, einige Details über meinen Glauben herauszufinden. Und wer könnte mir das besser erklären als mein eigener Vater? Und deswegen heiße ich ihn erstmal herzlich willkommen. Hallo Papa.
Hallo.
Ich bin froh, dass du da bist und dass du dir die Zeit nimmst, mit mir über unseren Glauben, den Hinduismus, zu sprechen. Wobei ich vielleicht gleich vorweg sagen möchte, dass mein Papa kein Professor des Hinduismus ist, sondern aus seinem Wissen, was er belesen hat, was er gelehrt bekommen hat von seinem eigenen Vater oder seiner eigenen Mutter oder vielleicht auch selbst gelebt hat. Ja, diese Erfahrung bringt er jetzt uns quasi rüber und versucht uns, den hinduistischen Glauben ein bisschen näher zu bringen. Meine erste Frage, Papa, wäre tatsächlich, wie alt ist der Hinduismus?
Wie alt? Ja. Sehr alt.
Gute Antwort, sehr alt. Eine sehr weit gefächerte Antwort. Was heißt sehr alt?
Sehr alt, das bedeutet ewig, weil Hindus nennen Dharma Sanatan Dharma. Und Sanatan Dharma bedeutet, es war immer da und wird immer geben.
Also quasi mit dem Entstehen der Erde war der hinduistische Glaube auf der Welt.
Sanatan Dharma war Dharma, nicht Glaube.
Okay, die Hindus sagen dazu nicht hinduistischer Glaube, sondern sie sagen, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Sanatan Dharma.
Dharma ist anders als Glaube.
Was ist daran anders?
Dharma bedeutet die Eigenschaften, die Naturgesetze und alles.
Okay, ihr merkt schon, es wird jetzt kompliziert, ja? Aber umgangssprachlich sagen wir Hinduismus dazu. Können wir uns darauf einigen, dass wir das trotz allem, auch wenn die Hindus das als anders ansehen, wir es umgangssprachlich Hinduismus nennen?
Okay.
Und der hinduistische Glaube hat quasi kein Anfangsdatum. Wir Menschen, wir lieben Anfangsdatume, ne? Wir lieben Datume, das Wort gibt's gar nicht. Anfangsdaten, habe ich gelernt, ja? Datume, das Wort gibt es nicht, Daten heißt es. Und wir Menschen, wir lieben das, ja? Wenn wir irgendwas datieren können. Das kann man aber jetzt im hinduistischen Glauben nicht.
Nein.
Weil es schon ewiglich da ist.
Weil das, ich werde kurz erklären. Mhm. Die natürlichen Gesetze sind auch ewig.
Ja.
Deswegen Hindus glauben, das hinduistische Glauben ist auch ewig.
Okay. Weil der hinduistische Glaube auf der Basis von Naturgesetzen ist? Oder wie kommt dieser Zusammenhang zustande?
Das Wort Dharma wieder, wie ich gesagt habe, ist anders als Religion.
Ja.
Dharma ist ähnlich wie Gesetze, natürliche Gesetze. Und deswegen nennt man Hindu auch die hindische Dharma. Das Wort ist Dharma, das ist sehr wichtig.
Okay, also für uns wichtig zu wissen, es war ewiglich da. Ja. Und es ist im Grunde genommen keine Religion, sondern Gesetz?
Das ist natürliche oder universal.
Universalgesetz.
Ja.
Und da Universalgesetz sich nicht so hip anhört, nennen wir das Universalreligion?
Ja, kannst du sagen.
Also jeder, der quasi nicht als Christ geboren ist, als Moslem geboren ist, als Buddhist geboren ist oder was auch immer, Jude geboren ist, welche Religion es auch gibt, falls ich irgendeine ausgelassen habe, entschuldigt mich. Also jegliche andere Religion, die es gibt, wenn jemand nicht in dieser Religion geboren ist, ist er quasi ein Hindu.
Kann man so sagen.
Kann man so sagen, so ganz leger.
Das ist, genau, gibt es so eine Definition auch,
ja,
was du gerade gesagt hast.
Ja.
wir haben eben nicht gefragt, was Hindu ist. Ja. Dann hat man gesagt, wer kein Buddhist ist, wer kein Christ ist, wer kein Muslim ist, wer kein Jude ist, wer kein Sikh ist, wer kein so oder anderes ist, ist ein Hindu.
Okay.
Aber glaubt oder nicht glaubt, ist ein Hindu.
Schöne Antwort auf die Frage. Dann kommt ja eigentlich, ja okay, dann wissen wir, es gibt den Hinduismus, aber wir wissen nicht, seit wann es den gibt. Ja, eigentlich, also wir wissen es schon, ewiglich.
Ja,
wir wissen schon, ewiglich. Das ist schon mal wichtig. Aber der Hinduismus ist ja tatsächlich auch total anders als zum Beispiel der Christentum oder der Judentum oder der muslimische Glaube. Warum ist der so unterschiedlich? Und was ist der Unterschied zwischen den christlichen Glauben zum Beispiel und den hinduistischen Glauben?
Da müssen wir vielleicht genau gucken, ne? Wo diese Religion oder Glauben entstanden sind. Die abrahamische Religion, dazu gehören Judentum, Christentum und Islam.
Mhm.
Die sind in Israel, Jerusalem oder arabische Peninsula entstanden. Die hinduistische Religion, die im indischen Subkontinent entstanden sind, dazu gehören Hinduismus, was du gesagt hast, also Religion, was ich nicht sage, Dharma. Und dann kommt die Buddhismus, Jainismus und Sikhismus. Die sind im indischen Subkontinent entstanden. Und diese zwei Strömungen hat einen Grundunterschied und das ist die Weltbild.
Okay, was ist der Grundunterschied im Weltbild zwischen diesen zwei Glaubensrichtungen?
Eine, die abrahamische Religion, die glauben an ein lineares Weltbild.
Was heißt lineare Weltbild?
Lineare bedeutet, der Gott, das ist auch nicht so einfach, oder die Gott.
Sehr gut, Papa. Wir sind hier gendermäßig auf jeden Fall korrekt unterwegs.
Erschaffen und dann, dass wir, irgendwann gibt es jüngste Gericht, und dann gibt es die ewige Leben in Hölle oder Erde. So, das ist nur einmal.
Hölle oder Himmel, Papa?
Hölle oder Himmel, ja.
Nicht Hölle oder Erde, die Erde verlässt man. Okay, der abrahamische Glaube, nochmal, um es zusammenzufassen, hat ein lineares Weltbild. Es gibt Gott, den Schöpfer.
Der im Himmel wohnt oder ja. Lebt.
Der
im Himmel ist.
Ja.
Und es gibt die Menschheit auf Erde.
Ja.
Und
wir müssen gendermäßig korrekt unterwegs sein.
Der, die das, die Welt erschaffen hat, in 7 Tagen hat er es erschaffen und dann gibt es am Ende jüngste Gericht.
Ja.
Das ist das Wichtigste.
Ja.
Und dann die Menschen, je nachdem, was sie gemacht haben, Gottes Gnade haben oder nicht, gehen sie Himmel oder Erde.
Ja.
Erde, nicht? Hölle.
Hölle.
Okay. In hinduistischen Glauben, eigentlich die Gott, der, die das Gott gibt, nicht.
Ja.
Es gibt sogenannte Brahman oder Urseele. Der hat keine Eigenschaften erstmal.
Die Urseele jetzt.
Ja, oder Brahman. Der hat keine Eigenschaften. Weder noch. Das ist das Wichtige. Wenn man die Brahman beschreibt, der hat keine Eigenschaften. Okay?
Okay.
Lassen wir erstmal die Gott-Konzept raus. Aber sagen wir, in hinduistischen Glauben wird der Gott, der ist Gott oder Brahman, hat die Welt erschaffen.
Die Urseele quasi.
Urseele erschaffen. Und am Ende, es gibt, dass die Welt wird wieder zu Ende gehen, wieder in die Gottheit verschmelzen.
Ja.
Und dann wird ein neuer Zyklus kommen. Das wird immer wieder erschaffen und zerstört und erschaffen und zerstört.
Also quasi nicht linear.
Ja, aber immer Zyklus.
Aber im Zyklus.
Ja. Die Universum wird immer wieder.
Ja.
Das ist auch interessant, denn in hinduistischen Glauben gibt es nicht ein Universum, es gibt Millionen oder Billionen Universum. Ja.
Okay.
Koti, Koti Brahman nennt man. Das ist komplex in dem Sinne. Und diese eine Zyklus ist wieder in 4 Zeitabschnitte geteilt. Nennen wir Sati Yuga, Dwapar Yuga, Treta Yuga und Kali Yuga. Was wir gerade wohnen, ne? Diese Zeitalter nennen wir Kali Yuga. Aber darüber später.
Genau. Ich finde, jetzt wird es auch ein bisschen kompliziert, denn eigentlich wolltest du quasi den Unterschied zwischen abrahamischen Religion und den hinduistischen Religionen erklären. Moment. Um es mal zusammenzufassen, mein Vater ist immer sehr motiviert, wenn es um unseren Glauben geht. Da muss ich ihn ein bisschen bremsen, ja? Deswegen fasse ich das jetzt einmal ganz kurz zusammen, was du gesagt hast. Und zwar die abrahamische Religion verläuft linear. Das hast du sehr schön erklärt. Das haben wir, glaube ich, alle sehr gut verstanden. Bei dem hinduistischen Glauben wurde es jetzt ein bisschen komplex. Da hast du erzählt, es läuft nicht linear ab, sondern in Zyklus. Etwas wird erschaffen, zerstört, um es dann wieder neu zu erschaffen, um dann wieder zu zerstören. Okay, das hört sich auf jeden Fall zyklusmäßig an. Welchen Unterschied gibt es denn noch?
Okay. Von Zyklus erstmal komme ich zur Wiedergeburt.
Ja.
Genau wie in christlicher Religion, du hast nur ein Leben. Mhm. Weil das nicht Zyklus, linear ist. In hinduistischer Glauben ist Zyklus und davon kommt das Wiedergeburtkonzept. Darüber, deswegen, man hat immer wieder geboren. Ne?
Mhm.
Lassen wir erstmal hier. Dann kommt der zweite Unterschied, ist das Bücher und Prophet.
Mhm.
In abrahamischer Religion gibt es ein Buch und ein Prophet. Der zuständig für diese Glauben, wo das gestartet ist. Hm?
Ja.
Zum Beispiel Moses, Jesus und Mohammed.
Hm? Ja.
In hinduistischen Glauben gibt es kein Buch, es gibt viele Bücher und Gottheiten.
Hm? Genau, wir haben ja nicht nur einen Gott oder einen Propheten, sondern der hinduistische Glaube ist ja bekannt dafür, dass wir unzählige Götter haben.
Okay. So, das ist der zweite Unterschied.
Hm? Mhm.
Die Konzept von Gott ist anders in beide Religionen.
Genau.
Hm?
Offensichtlich.
Ja, weil in abrahamischer Religion gibt es einen Gott im Himmel. Das ist alles. Hm?
Ja.
In hinduistischer Religion, wie ich früher erwähnt habe, es gibt keinen Gott im Himmel erstmal.
Ja.
Erstmal gibt es ein Wahrheit, nennt man. Ein Wahrheit. Hm? Es kann nur eine Wahrheit geben.
Ja.
Das ist wichtig. Es kann nicht zwei Wahrheiten geben.
Mhm.
Und die Wahrheit kann man als Brahman nennen oder Urseele nennen.
Was du vorhin am Anfang schon mal kurz erwähnt hast. Ja.
Der
Ursprung quasi des...
Die Urseele. Aber die Urseele oder Brahman hat keine Eigenschaften.
Ja.
Wenn die Welt nicht da war,
ja,
dann Urseele war ganz alleine da.
Ja.
Aber hat keine Eigenschaften, ja, weder noch.
Ja.
Es gab kein Zeit, kein Tag, kein Nacht, kein Dunkelheit, kein
Licht.
Hm?
Ja.
Das ist das. Und das ist die Urseele oder Brahman. Und die Urseele sagt, okay, ich muss ein Universum erschaffen.
Okay.
Und was braucht er dafür? Die Funktion.
Mhm.
Die Gottheiten in Indien oder Hinduismus sind die funktional oder natürliche Kräfte.
Das sind unsere Gottheiten quasi.
Entstanden alles von Urseele.
Also sind quasi ein Teil der Urseele. Ja.
Du kannst sogar verstehen.
Ein Teil der Urseele wurde quasi.
Ja, aber die Welt zu
erschaffen.
Ja.
Genau, weil die Urseele selbst hat keine Funktion.
Keine Eigenschaft. Das ist wichtig. Da kannst du nichts beschreiben. Wenn du weder noch ist,
kannst du nicht beschreiben. Also quasi alles in nichts.
Oder nichts kannst du, was du nicht, wenn du keine Eigenschaft, kannst du nichts beschreiben. Das ist das Wichtigste.
Okay.
So, jetzt, wenn die Gott zu erschaffen, die Welt zu erschaffen sind, da brauchst du mindestens erstmal drei Grundkonzept.
Ja? Grundeigenschaften.
Grundfunktionen,
okay, ja, damit kann ich leben. Grundfunktionen, um die Welt zu erschaffen.
Eine ist das Creation oder Schaffung, dann Erhaltung und dann kommt
Zerstörung. Was ja wiederum wichtig ist, weil wir ja ein zykliares System haben. Ja?
Okay.
Ohne Schöpfung keine Zerstörung, ohne Zerstörung keine Schöpfung.
Ja.
Okay.
So, Yes, der Gottheit, der für die Schöpfung zuständig ist, ist Brahma.
Ja.
Seine Arbeit ist nur einmal schaffen und dann fertig. Und das ist auch vielleicht ein Grund. Brahma wird nicht gebetet in diese.
Nur zu Brahman wird nicht gebetet.
Brahman wird nie gebetet.
Ja.
Urseele betet keiner.
Ja.
Okay. Brahma ist nicht gebetet. Das ist nur ein einziger Tempel von Brahma in Indien.
Okay.
Ganz Indien.
Obwohl doch ohne die Schöpfung nichts.
Man, der hat schon gemacht, der hat seine Arbeit schon getan.
Ach so, ja, okay. Ja. Die Arbeit schon erledigt, ja, das stimmt. Also er hat die Welt geschaffen und jetzt kann er quasi chillen.
Ja.
Und deswegen müssen wir uns jetzt auch nicht mehr bei ihm bedanken, weil die Welt ist ja da. Kann ich das so simpel einfach sagen?
Ja, aber es gibt nur ein einziger Tempel, das musst du auch
sagen. Ja, das ist schon traurig eigentlich, der arme Gott. Der hat doch alles geschaffen, warum gibt es nur einen Tempel? Das ist doch voll gemein.
Dann kommt Vishnu, der ist der Wichtigste, weil der hat die Funktion, die Welt zu erhalten.
Okay.
Und seine Funktion ist auch, die Welt zu retten, wenn das viel Böses in die Welt gibt.
Okay.
Und deswegen, Vishnu kommt als Avatara.
Als Avatar.
Zu Erde.
Okay.
Die Welt zu retten.
Okay.
Und Shiva, seine Funktion ist Zerstörung.
Das ist quasi die dritte Gottheit.
Dritte Gottheit. Aber alle diese Gottheiten brauchten Kraft. Das ist die weibliche Seite von diesen Gottheiten. Weil ohne Kraft kann man die Funktion nicht machen. Und das ist die weibliche Seite, was diese Funktion oder Gottheiten brauchen.
Also quasi das Öl im Motor.
Kraft ist Kraft.
Ja, naja, Motor ist auch Kraft. Motor ist kräftig, aber wenn kein
Benzin ist oder keine Feuer ist.
Genau, dann funktioniert der Motor nicht.
Und die Gottheiten ist die weibliche Seite.
Also die Kraft ist Kraft, die weibliche Seite.
Das ist, meine innerste Gedanken ist Funktion und dann weibliche Seite. Und Mutter Natur und alle Kräfte sind weibliche Seite, kann man so sagen.
Also kann ich das jetzt einmal ganz kurz nochmal zusammenfassen, weil es wurde jetzt gerade auch wieder ein bisschen Kuddelmuddel. Also wir haben die Urseele.
Ja.
Aus der Urseele, weil die Urseele hat keine Funktion, hat keine Eigenschaften.
Mhm.
Da kann ja nichts draus entstehen, wenn man keine Eigenschaften hat. Also ist aus der Urseele sind quasi diese drei Ausläufer, wenn ich das mal so sagen kann, entstanden. Ja, aus der Urseele heraus, und zwar die drei Gottheiten, Brahma, der Gott der Schaffung, Vishnu, der Gott der Erhaltung, und Shiva, der Gott der Zerstörung.
Und Frieden.
Und Frieden natürlich, ja, weil da, wo nach der Zerstörung ist dann ja erstmal Ruhe, ne? Das sind große Götter mit großen, starken Funktionen. Schöpfung, Erhaltung, Zerstörung hört sich schon groß an. Nur sie können in ihrer Funktion nur mit der Kraft agieren oder mit der Energie, wenn ich das richtig verstanden habe, die im hinduistischen Glauben in weiblicher Form dargestellt wird. Habe ich das gut wiedergegeben?
Das ist sehr gut.
Habe ich das gut wiedergegeben? Ich werde von meinem Vater jetzt gelobt. Das ist das erste Mal, seit 3 Tagen reden wir über den Hinduismus. Das erste Mal hat er mich gelobt. Also quasi, dann würden wir das mal noch ein bisschen weiter strukturieren. Das heißt, die Frau von Brahma heißt?
Brahmani.
Die Frau von Vishnu heißt?
Lakshmi.
Und die Frau von Shiva heißt?
Parvati.
So. Okay, das hört sich ja eigentlich sehr familiär an. Ja?
Okay.
Und gibt es, wenn ich das richtig verstanden habe, wir hatten uns ja darüber unterhalten, dass diese drei Gottheiten mit ihren Frauen eine große, große Bedeutung bei uns haben, wobei Vishnu einen ganz besonderen Part in dieser Dreierkonstellation annimmt.
Ja, wie ich gesagt habe, Vishnu hat diese Funktion von Erhaltung.
Ja.
Und Vishnu ist immer wieder auf Erde gekommen, die Welt zu retten. Und das ist auch sehr interessant. Vishnu kommt in 10 Formen, kann man sagen.
Also Vishnu, das musst du jetzt noch mal ganz kurz erklären. Vishnu, kommt er selber runter von da oben?
Ja, Vishnu kommt als menschliche oder Lebewesen auf die Erde.
Also nicht als Gottheit, sondern er kommt als Avatar,
ja.
Quasi als menschliche oder Lebewesen.
Wichtig ist Lebewesen, okay. Weil das ist auch sehr wichtig. die Lebewesen, die erste Lebewesen, Vishnu kam, ist ein Fisch.
Okay.
Ein Fisch. Dann kam, dass man, das nennt man Matsyavatar oder Fisch.
Ja.
Dann kam als Schildkröte.
Ja.
Dann kam er als halb Mensch, halb Löwe.
Ja.
Dann kommt er als ein Zwerg. Dann kommt er als menschliche Gestalt, das ist ein Parashuram, dann Ram, dann Krishna. Und in diesem Zeitabschnitt wird er kommen als Kalki, nennt man.
Aber wir wissen nicht, wie er aussehen wird, oder wissen wir das schon? Als was er kommt? Was ist Kalki?
Kalki ist auch menschliche, weil wir sind in der menschlichen Welt jetzt, ne?
Ja.
Weil Anfang an war nur Wasser und Fische.
Ah, okay, ja. Ist ja quasi ähnlich wie die Evolutionstheorie.
Ja,
richtig.
Okay, das ist wie Evolution.
Ja.
So, jetzt wird Kalki kommen. So, okay, Buddha ist auch ein Avatar in Hinduismus.
Ja.
So, diese neun Avatare. Und Sente ist?
Kalki,
das wird kommen.
Okay. Okay, so, gut. So. Du hattest mir, als wir über Vishnu geredet haben, die Geschichte von Vishnu als Fisch, als er als Fisch zur Erde kam, die fand ich sehr interessant. Ja. Und da gab es ja schon irgendwie Parallelen zu den Geschichten im abrahamischen Glauben. Kannst du mir das vielleicht nochmal erzählen?
Das ist ähnlich wie Sintflut in abrahamischer Religion.
Also Sintflut zum Beispiel, als Noah damals
die Arche
gebaut hat. Okay. Hm?
Aber hier ist auch ähnlich wie Arche, aber gebaut ist. Aber der Vishnu kommt als Fisch, als diese Schiff zu retten von dieser Sintflut.
Also quasi im hinduistischen Glauben gibt es auch die Geschichte einer Sintflut, was ja total spannend ist, weil es ja quasi trotz der vielen Unterschiede auch wiederum Parallelen zu den abrahamischen Glauben gibt, also zum Christentum, Judentum oder muslimischen Glauben. Und du hast ja gesagt, also wie gesagt, da haben wir ja die Geschichte mit Arche Noah, genau so war das, ich will nichts Falsches sagen, Arche Noah mit der Sintflut, der dann ja quasi die Tiere und Menschen gerettet hat. Und das haben wir im hinduistischen Glauben auch. Da waren die Menschen und Tiere auch auf einem Schiff, aber sie wurden nicht von einem Menschen an sich gerettet, sondern von einem Fisch.
Großer Fisch.
Von einem großen Fisch, der quasi Vishnu war.
Ja, Vishnu.
Der in Form eines Fisches auf die Erde kam, um die Menschheit
von der Sintflut zu retten.
Weil er ist ja der Gott der Erhaltung.
Ja.
Ah, sehr schön. Schöne Geschichte. Und das heißt dann im Umkehrschluss, dass Shiva und Brahma nicht auf die Erde kommen?
Die kommen nie auf Erde.
Warum kommen die nicht auf die Erde?
Weil eine hat Funktion erschaffen.
Ja, der hat seine Arbeit schon erledigt.
Und wenn er Shiva macht seine Funktion, dann macht er seine Funktion.
Dann zerstört er. Dafür muss er nicht extra auf die Erde kommen. Das heißt, Vishnu hat quasi als einziger die Möglichkeit, als Avatar auf die Erde zu kommen. Okay.
Meisten Tempels in Indien sind Vishnu, Rama, Krishna, auch Shiva.
Ja.
Okay, weil Shiva wird kommen. Shiva ist auch ein Gott des Freedoms. Ne?
Ja.
Freedoms. Aber Brahma-Tempel gibt es nur einen.
Weil er hat ja schon alles gemacht.
Ne? Kann man so sagen.
Das ist gemein, aber es ist, wie es ist. Ja.
Okay,
jetzt würde ich dann halt eben, okay, jetzt hast du die Geschichte von Vishnu erklärt, aber im Grunde genommen wissen wir jetzt, wir haben Brahma, Vishnu, Shiva, die haben alle drei Ladies, ne? Wie kann es dann sein, dass wir so viele Götter haben? Also das müssten dann ja dann 6, würde ja ausreichend sein. Aber du hast mir mal erzählt, als wir uns darüber unterhalten haben, Leute, haltet euch fest, es gibt ungefähr, man weiß es nicht, aber so circa, ich hoffe, ihr sitzt jetzt, so circa 330 Millionen Götter, nicht 1000, Millionen Götter. Wie kann das jetzt sein? Und ich glaube, die Erklärung ist eigentlich recht simpel, wie auch kompliziert, wie alles im hinduistischen Glauben. Wie kann es sein, dass wir so viele Götter haben?
Eigentlich, wir alle natürliche Kräfte oder Gesetze hat man in Hindus als Götter oder Göttin feiert.
Beispiel
Windgott, Feuergott, erstmal Sonnengott, was für die Leben wichtig sind.
Ja.
Sonne, ohne Sonne gibt es kein Leben auf Erde. Ohne Mond gibt es kein Leben auf Erde. Ohne Feuer gibt es kein Leben auf Erde. Ohne Wind gibt kein Leben auf Erde, zum Beispiel. Ohne Flüsse gibt es kein Leben auf Erde. Ohne Gebirge gibt es. Das alles wird verehrt in irgendeiner Form.
In einer Form, und es wird quasi dann das Sinnbild einer Gottheit,
ja,
solchen elementaren Funktionen gegeben.
Ja.
Ja? Und da ja sowieso, du hattest das ganz am Anfang gesagt, die Urseele quasi in allen und alles drin ist. Ich weiß gar nicht, ob er das gesagt hat, aber er hat mir das mal gesagt.
Ja, das ist auch, wenn, da reden wir wieder über die Unterschiede zwischen Religion.
Ja.
Abrahamische Religion, die haben Gott im Himmel und die Menschen auf der Erde. Die sind unterschiedlich, natürlich.
Mhm.
Gott ist Gott, du kannst nie Gott werden. Okay.
Okay.
In hinduistischer Religion, du bist ein Teil von Urseele. Deswegen, deine Seele nennt man das Atma.
Mhm.
Und Urseele nennt man das Paramatma.
Mhm.
Du kannst auch anderes auch denken, zum Beispiel Feuer. Du gibst ein Urfeuer und dann von dieser anderen kleinen Feuer
steckst du deine Kerze zum Kerzen. Beispiel an.
Das ist auch Feuer. Das ist das gleiche Feuer wie andere Feuer.
Richtig, Feuer ist Feuer.
Ja.
Egal von welchem Feuer du das genommen hast, das brennt gleich intensiv, gleich stark, gleich heiß.
So ist das nach hinduistischem Glauben. Alles, was in dieser Welt ist, ne, ob die Lebewesen sind, auch Nicht-Lebewesen sind, die sind Teil von Gott.
Teil von der Urseele, die dann quasi, wenn wir unser Leben gelebt haben, irgendwann wieder in die Urseele hineinfließt? Oder wo geht der Teil hin?
Solange diese Seele mit deiner, jetzt kommt die Karma-Theorie automatisch. Wenn solange deine Urseele, deine Seele mit Karma gebunden ist,
ja,
er wird wiedergeboren.
Okay.
Denn wenn die Seele von die Karma getrennt hat, gelöst hat, dann verschmilzt sie in die Urseele. Und das nennt man Moksha oder Nirvana.
Also quasi, dann wird jetzt gerade das Weltbild vieler Leute zerstört, ja? Weil die sagen ja immer, wir wollen ja wiedergeboren werden. Wir wollen ja immer wiedergeboren werden.
Das Ziel für Seele ist, ja, nicht zu wiedergeboren. Seele,
genau.
Das Ziel für Seele ist, nicht wiedergeboren.
Aha. Das heißt, auch wir Inder wollen irgendwann mal in Ruhe irgendwo im Nirvana chillen.
Wenn du chillst nicht, du bist verschmilzt in Urseele.
Ach, okay. Ein Teil.
Das ist gar nicht chillen.
Okay. Du bist wieder ein Teil quasi davon.
Nein, du bist Urseele,
ja,
aber dann zurzeit bist du ein Teil.
Ja.
Aber wenn du in Urseele vermischst, das bleibt Urseele. Da wird nicht große Urseele werden und nicht kleine Urseele werden.
Okay.
Verstehst du?
Okay.
So, das ist das Ziel jeder Hindu, dass man in Moksha
Urseele wieder verschmilzt.
Ja,
das ist unser Ziel.
Und das ist so, dass da kommt diese Karma-Theorie. Dass diese Karma, wenn man so macht, am Ende diese von Karma entbunden ist. Solange du mit Karma gebunden bist, du wirst immer wieder gebunden.
Das heißt, solange du kein reines Karma hast, wirst du auch nicht das Moksha erreichen. Wenn dein Karma irgendwie...
Wenn das wichtig, dass das Karma-Theorie ist, das, was du machst, das ist auch sehr wichtig. Karma-Theorie bedeutet, du bist zuständig für deine Taten.
Ja, richtig.
Das ist auch eine sehr wichtige Sache. Leute sagen, warum... Was gibt es für Hindu, ein guter Hindu zu sein?
Ja.
Das ist das Grundgesetz. Deine Karma sind wichtig, weil du, was du machst, das hat eine
Einfluss.
Wirkung, Einfluss auf deine Leben, nicht nur diese Leben, auch nächste Leben.
Okay.
Deswegen musst du gute Karma machen. Wenn du keine gute Karma machst, dann im nächsten Leben hast du auch ein Problem damit.
Das habe ich verstanden. Dann habe ich eine ganz essentielle Frage. Und zwar würde ja jetzt das Verständnis in der Welt ist, Für ein Hindu ist gutes Karma zum Beispiel, weil du hast ja auch gesagt, in jedem Lebewesen, in alles, was auf der Welt ist, ist die Urseele drin. Das heißt, auch in Tieren ist die Urseele drin. Ja. Warum sind dann manche Hindus Vegetarier, die anscheinend das akzeptieren, respektieren oder was auch immer, und manche Hindus keine Vegetarier? Sind das dann schlechte Hindus?
Diese Frage werde ich eigentlich, es gibt keine schlechte oder keine gute Hindus. Es gibt, jeder Hindu hat eine Pflicht nach seiner Neigung. Jeder Mensch ist anders, zum Beispiel. Ja. Als Kind, du willst ein Mathematiker werden. Mhm. Einer wird eine Künstler werden, zum Beispiel. Was ist das? Das ist Unterschied. So, wenn du geboren bist, du hast auch diese Eigenschaften, Grundeigenschaften, und danach lebst du. Eine hat die Grundeigenschaften, Priester oder Lehrer zu werden. Eine hat Grundeigenschaften, Krieger zu werden. Mhm. Eine hat Grundeigenschaften, Landwirt oder Geschäftsmann zu werden. Und eine hat nur Grundeigenschaften, für andere Leute zu arbeiten. Und die kann man auch als Kasten nehmen, in heutiger
Zeit. Oha, jetzt wird's kompliziert, das Kastensystem. Also quasi jeder wird in seine Eigenschaften, was seine Aufgabe auf der Welt ist, vielleicht intuitiv.
Ja, wenn man geboren ist, weiß man, welche Eigenschaften er hat. Genau wie als Kind, wenn du in Schule gehst, alle gehen in die gleiche Schule.
Ja.
Aber
der eine ist gut in Mathe, der andere ist gut in Deutsch, der eine ist gut in Kunst, der andere in Fußball. Ja, okay.
So ist das die.
Die Essenzen, die Essenz eines jeden Menschen. Die
Qualität oder
Qualität, genau.
Die Merkmale, die Eigenschaften. Deswegen nenne ich es Eigenschaften.
Ja.
Und je nachdem, was man macht, machen wir verschiedenes Essen. Sagt man in Indien. Das Essen sagt, wie man leben muss. Ne?
Ja.
So eine Brahmane oder Priester, der muss kein Fleisch essen, zum Beispiel, sagt
ja.
Ein Geschäftsmann oder ein Landwirt braucht kein Fleisch essen. Aber ein kleiner Krieger, der
Kraft braucht. Der soll oder kann Fleisch essen. Er würde jetzt kein schlechter Hindu sein, wenn er Fleisch isst, weil es quasi seine Verantwortung ist. Genau. Aber ein Bauer, dessen Verantwortung jetzt zum Beispiel ist, Getreide zu säen, der sollte kein Fleisch essen, weil das nicht seine Pflicht ist quasi, seine Aufgabe auf der Erde ist. Also jeder quasi Hindu hat eine Aufgabe, und indem er pflichtverantwortlich seine Aufgabe erfüllt, macht es ihn quasi zu einem guten Hindu.
Was man isst, das hängt davon ab, was man machen muss.
Da geht es ja nur ums
Essen. Einen braucht man mehr Energie, einen braucht man weniger Energie.
Ja,
einen muss ein bisschen ruhiger bleiben.
Ja.
Sagt man, wenn du vegetarisch isst, nicht scharf isst, nicht sauer isst, dann bist du ruhig, sagt man.
Okay.
Vielleicht Wissenschaft weiß das auch, weiß man nicht. Ne?
Also es gibt also quasi kein Gesetz im hinduistischen Glauben, der sagt, du darfst kein Fleisch essen.
Ja.
Sondern es gibt eher, wenn man das überhaupt Gesetz sagen kann, oder es gibt die Stellung, dass jeder Hindu seine Pflicht erfüllen muss. Und dementsprechend ist auch seine Nahrung daran angepasst. Ja, und das macht dich dann auch nicht zum schlechten Inder oder Hindu in dem Fall, wenn du als Krieger aus einer Kriegerkaste kommst und dann Fleisch isst. Das wäre okay.
Ja, wollte noch etwas sagen. Hinduismus gibt es kein Dogmas. Das ist das Wichtigste.
Das ist ein schöner Satz, ja.
Du kannst alles machen und kannst nichts machen. Du musst selber entscheiden, was du machen willst.
Noch komplizierter geht es nicht.
Ja, deswegen lass das.
Okay, es gibt keine Dogmas, also es gibt kein Gesetz.
Keine Dogmas. Du musst selber überprüfen, was gut oder schlecht ist.
Okay. Eigene
Karma, was deine Neigungen sind und so weiter. Deine Pflicht. Pflichtbewusst leben ist das Wichtigste. Und dein Pflicht ändert sich, jeder gehört, was man macht.
Und das ist auch okay, wenn deine Pflicht sich ändert. Also wenn du, was weiß ich, als Krieger geboren wirst, aber dann entscheidest, auf einmal Priester zu werden?
Du kannst werden.
Und dann darfst du dann aber auch kein Fleisch essen, weil dein Pflichtbewusstsein dann natürlich ein anderes ist. Ja. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Okay.
Soll ich noch weiter über Kasten sagen?
Ja, gerne. Ich glaube, da könnte man...
Es gibt im Hinduismus, es gibt diese Kasten, die sind die Leute, die in der Welt wohnen. Und es gibt die Leute, die sind Sadhus, hast du auch gesehen. Die haben keine Kasten.
Warum haben die keine Kasten?
Jeder kann Sadhu werden. Sadhus sind die Leute, die die Welt... wie nennt man? Familie, Leben, Welt, alles verlassen haben. Die Einsiedler sind.
Ja.
Die wollen nur für deine Moksha was machen.
Ja.
Janmark und sowas.
Also die beten quasi den ganzen Tag und das ist deren Verpflichtung und das ist auch okay.
Die besitzen nichts.
Ja.
Das ist auch wichtig. Eigentlich im Kastensystem gibt es sogenannte Varnashram, habe ich auch dir damals gesagt. Also die vier Kasten, je nachdem, was die Eigenschaften ist. Und das wichtig zweite Sache ist die Lebensabschnitte in Hinduismus, nach Hinduismus, wenn du leben willst. Erster Abschnitt ist Brahmacharya. Das ist bis 25. Lebensjahr. Da musst du lernen. Schule gehen und lernen. Dann kommt der zweite Abschnitt als Grahasta. Das bedeutet, du heiratet, du hast Familie gegründet, du arbeitet. Dann dritter Abschnitt nennt man Vanaprastha. Das ist von bis 75 Jahre, 50 bis 75. Da musst du langsam von der Welt sich trennen. Und dann gibt es vierte Abschnitt, das nennt man Sanyas, das bedeutet, du musst eigentlich als Sadhu, Einsiedler leben und versuchen, beten und die Sinne von dem Leben zu verstehen.
Mhm.
Aber das ist wieder kompliziert. Lass das.
Es wird kompliziert. Und das Kastensystem an sich ist tatsächlich auch ziemlich komplex, wobei es eigentlich auch, ich sage mal, vereinfacht, es hatte... Um es mal ganz kurz nur anzuschneiden, wir machen vielleicht daraus nochmal einen separaten Podcast, weil es wirklich ein bisschen komplex ist. In Kurzform war das Kastensystem eigentlich so, wie wir es jetzt kennen, ja, das ist nicht der Ursprung daran. Es hatte eigentlich einen ganz anderen Ursprung und es hat sich dann so mit der Menschheit so entwickelt, dass es quasi vergleichbar mit dem Sozialsystem hier in Europa ist, ja, dass es mittlerweile dieses Bild hat. Aber es ist nicht eigentlich der Sinn des Kastensystems, Menschen in irgendwelche Kategorien einzuteilen, ja. Aber um darüber ein bisschen tiefer zu reden, würde ich, glaube ich, sagen, machen wir tatsächlich nochmal einen separaten Podcast. Ich würde jetzt noch mal einmal ganz kurz das zusammenfassen, um einfach, ja, zu zeigen, wie lange wir haben jetzt fast 40 Minuten geredet. Ich glaube, ich habe noch nie so einen langen Podcast gehabt. Und im Grunde genommen waren das nur Essenzen unseres Glaubens. Ja, mein Vater hat, korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches erzähle, erstmal damit angefangen, dass der hinduistische Glaube eine ewige Religion ist, quasi keinen datierten Anfang hat und natürlich auch kein Ende, weil sie ist ja ewiglich da. Ja, dass wir nicht das eine Buch haben und auch nicht den einen Propheten haben, dass es die Urseele gibt, ja, die schon immer da war, die aber keine Eigenschaften hat. Und aus dieser Urseele heraus quasi die drei Gottheiten herausgezogen wurden, Brahma, Vishnu und Shiva, die dafür da waren, quasi der Welt Funktionen und Eigenschaften zu geben, damit die Welt überhaupt erschaffen werden kann, weil die Urseele an sich das ja gar nicht hat. Ja? Und damit die Jungs nicht alleine sind, wurden denen natürlich auch Mädels zusammengestellt oder zur Seite gestellt, die in Form von Kraft oder Energie symbolisiert werden. Und dadurch, dass es natürlich, wie gesagt, diese drei Götter gibt, wenn ich das richtig verstanden habe, die unterschiedliche Funktionen haben. Der eine die Schöpfung, der andere die Erhaltung und der dritte die Zerstörung, quasi dieses zykleare System quasi dadurch gebildet wird, richtig? Und der Einzige, der halt eben auf die Erde kommen darf und kann und es auch macht, ist Vishnu in Form von Avatar. Ja, und da ist einer der bekanntesten Avatar, um es einmal kurz zu erwähnen, ist ja der Avatar Krishna, ja, den ganz viele Menschen kennen, der aber ein einfacher Kuhhirte war. Ne? Die Geschichte von Krishna hast du heute nicht erzählt, das machen wir das nächste Mal. Aber um euch das zu zeigen, wie vermenschlicht, in Anführungsstrichen, das dann ist. Ja? Also die Gottheit Vishnu kommt nicht als Gottheit an sich auf die Erde, sondern er nimmt die Form eines Menschen an, unter anderem von
Lebewesen.
Von Menschen und Lebewesen, unter anderem von Krishna. Ganz am Anfang natürlich in Form eines Fisches. Die Geschichte hattest du ja erklärt, da gab es
Sintflut.
Genau, ein Synonym zu abrahamischem Glauben mit der Sintflut. Ihr seht, also ich könnte gar schon, die Zusammenfassung hat jetzt 3 Minuten gedauert und das war nur die Hälfte der Zusammenfassung. Falls es irgendeinen interessiert, ja, und falls irgendeiner von euch tatsächlich das nicht so ganz verstanden hat, seid ihr natürlich frei, den Podcast nochmal zu hören und nochmal zu hören. Ich musste mit meinem Vater mich tatsächlich über den Hinduismus fast 3 Stunden lang unterhalten, jeden Tag 1 Stunde, ja, um jetzt nach 3 Tagen, ja, nach 3 Stunden nur annähernd den Zusammenhang zwischen bestimmten Sachen zu verstehen. Es ist wirklich komplex. Du hast irgendwie so schön mal gesagt, es ist alles und irgendwie nichts. Kannst du das nochmal? Du hast so einen Satz gesagt gehabt. Weißt du das noch, Papa? Wie der Hinduismus ist?
Wer keine Christ ist und sowas.
Den Satz hattest du ja am Anfang gesagt gehabt. Aber du hattest irgendwie am Anfang auch gesagt gehabt, es gibt kein richtig oder falsch oder es. Kannst du dich noch daran erinnern?
Ich weiß nicht, was du meinst. Ich meine, ich kann nur sagen, es gibt nicht das Hinduismus.
Genau.
Das wollte ich sagen.
Es gibt nicht das eine Hinduismus.
Ja.
Ja. Und das verkompliziert natürlich wieder alles. Ja. Weil bei vielen anderen Religionen kann man irgendwie, hat man einen Anfang, ein Ende, ein Ist, ein Muss. Wer macht was, wer macht wie und wo steht es drinne? Das gibt es im Hinduismus nicht. Der Hinduismus ist komplex und als ich mich vor ein paar Tagen mit meinem Papa unterhalten habe, hat er gesagt, der Hinduismus und das Verständnis des Hinduismus wächst auch darin, inwieweit man in die Materie eintaucht. Und jedes Mal, wenn man quasi das Gefühl hat, ich habe es verstanden und sich dann wieder ein bisschen tiefer eintaucht in die Materie, denkt man so, okay, ich habe es eigentlich doch nicht verstanden. Ich muss alles nochmal wieder überdenken und nochmal neu überlegen.
Ich wollte einen Satz dazu sagen. Hinduismus, das Wichtige ist, dass du suchst selber. Suchen ist sehr wichtig.
Was suchen?
Du musst, wenn du suchst, einen, der sucht, der findet.
Ja.
Okay. Das ist auch ein Grundgedanke.
Im Hinduismus. Wer sucht, der findet.
Ja.
Und jeder ist für sein Karma selbst verantwortlich.
Ja, ja, ja.
Und das ist auch seine Pflicht, sein Karma zu erfüllen.
Richtig zu machen.
Richtig zu machen, rein zu haben. Ich glaube, das ist jetzt ein guter Schlusssatz. Karma und die Suche, um etwas zu finden. Was zu finden, das weiß man vielleicht, glaube ich, vielleicht in dem Moment, wo man sucht, nicht. Aber wenn man es gefunden hat, weiß man, dass man genau danach gesucht hat. Mit diesen Worten möchte ich mich heute erstmal verabschieden. Ich hoffe, ich konnte euch schön verwirren, genauso wie ich verwirrt war, ja, und immer noch bin. Und ich denke, ich glaube, ich meine, es könnte tatsächlich gut möglich sein, dass wir noch einen Podcast machen. Mein Papa hat jetzt so langsam Blut geleckt, ja. Ihr wollt gar nicht wissen, wie oft wir angefangen haben. Wir haben gelacht, wir haben auf dem Boden gelegen, bis wir eigentlich jetzt entschlossen hatten, einfach mal drauf loszuquatschen und zu schauen, wo es hinführt. Aber tatsächlich, ich mit unserer Aufnahme und unserem Gespräch so zufrieden bin, dass ich glaube, ich poste das gleich, ne? Mal schauen, lasst euch überraschen, seid neugierig, bleibt neugierig, seid lieb zueinander und Baba.